Liebe Gäste, liebe Gemeinde, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Schwere Frage. Theologisch schwere Frage. Eigentlich für die, die den Schöpfungsbericht ernst nehmen, eigentlich nicht, gell? Ja, schließlich hat er die Tiere geschaffen und nicht die Eier, oder? So kam ich mir vor, als ich mir überlegte, was war denn eigentlich zuerst meine schweren Gedanken über die Bibelstunde zum Galaterbrief oder aber die Frage, was ist eigentlich mit all den Menschen, die wir auf unseren Festen treffen, was müssten wir ihnen eigentlich sagen? Es hat mich also beschäftigt, das Thema Gesetz und Evangelium, theologische Begriffe. Klar, auch nicht leicht zu verstehen, auch so. Und trotzdem total zentral. Hintergrund ist also zum einen das Bibelgespräch über den Galaterbrief. Und ist nochmal deutlich geworden, wie schwer der Galaterbrief eigentlich wirklich ist. Wie hintergründig. Und wir sind in 6 Stunden nur 2 Kapitel weit gekommen. Aber es ist viel, viel drin. Und wenn man es verstehen will, muss man sich beschäftigen. Mit diesem Thema, was bedeutet das Gesetz, was bedeutet Evangelium, was bedeutet es miteinander? Und dann die Frage, was ist denn eigentlich dann, wenn ich das durchdacht habe, wenn mir das einigermaßen klar wird, mit dem Mann auf der Straße, mit der Frau auf der Straße? Sprich mit denen, die du und ich bei unseren Festen, bei unseren Ständen auf der Straße erleben. Aus christlicher Sicht. Konkret. Wir stehen als EMK mit unserem Stand auf dem Dorfstraßenfest Wohlzhausen oder auf dem Gallusmarkt oder Rosenmarkt in Mössingen oder in Dusslingen. Oder auch ganz grundsätzlich, wir haben als Christen mit Nichtchristen zu tun. Was sollte unser Ziel sein? Denn dass wir als EMK nicht dafür da sind, Kuchen zu verkaufen, steht dahin. Verraten wir die Botschaft, wenn wir einfach nur freundlich sind wie alle anderen auch, am Ergehen unserer Mitmenschen Anteil nehmen und sie zu unseren Veranstaltungen einladen? Müssten wir vielleicht doch klarer reden, deutlicher auftreten? Und schließlich gibt es ja genügend christliche Gruppen, für die das keine Frage ist. Sie halten dem Nichtchristen das Gesetz vor Augen. Also das, was zu tun ist und das, was daraus folgt, wenn es nicht geschieht. Sie zeigen ihnen, dass sie ohne Jesus Christus verloren sind und malen die Hölle an den Horizont. Wie stehen wir dazu? Ist die Frage für uns schon deshalb hinreichend beantwortet, dass wir sie nicht mehr stellen? Ich zitiere 2 Bibelstellen. Zugegeben nicht einfach, aber was ist schon einfach in der Theologie? Die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gesetz kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und Galater 3, 24, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Galater 3, 24. Zuchtmeister. Oder? Und Luther schreibt, das Gesetz ist ein Licht, das zeigt dir deine Sünde, den Tod, deine Hölle, den Zorn Gottes und das Gericht. bei Gott. Wenn ich diese Gedanken zusammenfasse, dann soll das doch wohl heißen, das Gesetz, also die moralische Forderung, hält uns Menschen einen Spiegel vor, deckt unsere Trennung vor Gott auf und zeigt uns, dass wir verloren sind. Und damit wir uns ja auch nicht an den paar Geboten vorbeimogeln, hat doch Jesus in der Bergpredigt gleich mal die Gebote alle verschärft. Du bringst also nicht jemanden erst dann um, wenn du ihn ums Leben bringst, sondern du bringst ihn schon dann um, wenn du böse von ihm denkst. Ja. Irgendwie soll uns das Gesetz aufregen. Und das hat es ja auch. Gleich zu Anfang der Bibel. Sündenfallgeschichte. Quadratkilometer Freiheit. Quadratkilometer Freiheit, Fülle in allen Flüssen und Meeren, auf allen Feldern und Äckern, an allen Bäumen, Fülle ohne Ende an Obst und Gemüse, an Fleisch, an Fisch, an Eiern, an allem. Frieden, Gesundheit, in bester Gemeinschaft und Einverständnis mit Gott, denn jeden Abend schaut Gott nicht Fernsehen, sondern er kommt bei seinen Leuten vorbei. Muss das schön gewesen sein? Nur der eine Baum. Warum auch immer nur, lass ihn halt einfach stehen. Frag nicht, lass ihn stehen. Und das war schon für uns Menschen zu viel. Das geht nicht. Freiheit muss grenzenlos sein. Ist sie aber nicht. Und dagegen lehnt sich etwas in uns auf. In Klammern, geht es dir beim Straßenverkehr nicht auch so? 20? 30? Da geht mir mein Auto aus. Da kann ich ja schieben. Das weiß ich doch besser. Ich sehe doch, ob da ein Kind läuft. Ich sehe doch, ob ein Alter über die Straße geht. Mal 120 auf der B127. Hey, da, du kannst da 160 fahren. Das geht. Und du kommst schnell einfach ran. Glaubst du zumindest. Und dagegen lehnt sich etwas in uns auf. Ich weiß es, wie es geht. Uns hat niemand reinzureden. Und wenn der Kaiser von China oder Gott persönlich käme, ich habe eine These, die vielleicht gewagt ist, aber ich teile sie mal mit euch. In der Bibel ist klar, dass Menschen ohne Jesus Christus verloren gehen. Anders ausgedrückt, alle brauchen Jesus Christus. Und darum sollten wir uns auch nicht herummogeln, indem wir jetzt auf die Fahrzeuge unserer Zeltmission Glauben schreiben. Denn Glauben tut jeder und auch der, der meint, dass ein Pfund Fleisch eine gute Suppe gibt. Alle brauchen Christus, Punkt. Aber die gewagte These, Jesus hat keinem Nichtchristen auf den Kopf zugesagt, dass er verloren ist. Oder? Und er droht keine mit ihnen, von ihnen mit der Hölle. Im Gegenteil. Er stirbt am Kreuz, ohne dabei irgendjemanden anzumachen oder Vorwürfe zu machen. Stellt euch vor, die Ruhe von Golgatha wäre völlig anders gewesen. Jesus wird da hochgezogen und fängt dann an, wie ein Rohrspatz zu fluchen und uns Menschen anzumachen und uns anzuklagen, dass er ja nur unseretwegen da am Kreuz hängen müsste. Das wäre meine Gaudi, das als Theater zu spielen. Aber das war doch nicht so. Das war nicht so. Er stirbt und was sagt er? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er stirbt am Kreuz, ohne irgendjemanden anzumachen, ohne Vorwürfe zu machen, ohne Rache zu üben oder die Hölle auszumalen. Er stirbt für sie alle am Kreuz, für sie alle, die sich über das Gesetz aufregen, weil sie es nicht verstehen und dreimal nicht halten können. Für sie alle, die sich den Himmel verdienen, am liebsten verdienen würden oder ansatzweise ihren Wert und Heimat bei Menschen suchen. Er stirbt für sie am Kreuz, um für alle zu bezahlen. Einfach so. Er sucht die Verlorenen auf. Für sie lässt er alle anderen stehen und nimmt sich Zeit. Wenn der Bartimäus ruft und ihm aufs Maul gehauen wird, sagt Jesus: Bartimäus, komm her. Mittendrin, mitten in allen Diskussionen lässt er sie alle stehen und ist für den Bartimäus da. Und beim Zachäus auch. Und bei der Frau im Jakobsbrunnen und bei der Ehebrecherin. Er lässt alles stehen und liegen für die, die ihn noch nicht kennen. Er überwindet die maximale Distanz zwischen dem unheiligen Sünder und dem heiligen Gott. Und so setzt er sich mit ihnen an den Tisch, mit Zöllnern und Sündern. Er konfrontiert sie. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, weißt du selbst. Aber gleichzeitig nimmt er sie in Schutz vor den Steinen der Frommen. Gleichzeitig nimmt er sie in den Schutz vor den Steinen der Frommen. In seinem Licht wissen sie, wer sie vor Gott sind. Dem Zachäus musste Jesus nichts sagen. Sie sitzen miteinander am Tisch. Und ich glaube wahrscheinlich, bevor der Zachäus überhaupt seinen Knödel aufschneidet, weiß er schon und fängt schon an: Jesus, dass du mit mir hier am Tisch sitzt. Du bist doch Gott, oder? Wissen sie schon, wer sie vor Gott sind? Und er nimmt sie an, so wie sie sind. Und er weiß, dass sie dadurch, durch dieses Geheimnis, umkehren werden. Und er freut sich mit ihnen. Dieser Gottesmoment, wo einer dem heiligen Gott begegnet, sich selbst erkennt und freiwillig umkehrt, das ist ein Geheimnis. Kein Jesus, der Brust an Brust mit dem Nichtchristen steht und ihn anmacht und sagt: Hey, du weißt ganz genau. Sondern Jesus, der einlädt und in seiner Liebe es schenkt mit seiner Auferstehungskraft, dass der andere sich selbst erkennt und dass der andere ohne Druck, ohne Anmache, ohne Aggression, ohne Schläge umkehrt, freiwillig. Und ich glaube, das, was der Zachäus hinterher tut, dass er vierfach zurückgibt, das ist mehr, als hätte er in irgendeinem frommen Gesetzbuch gelesen, was zu tun ist, wenn. Denn es kam von Herzen. Und dieses Geheimnis, dass in der Begegnung mit dem heiligen Gott, dass in der Begegnung mit der Liebe, dass in der Begegnung mit der Gnade alles geschieht, alles. Dieses Geheimnis nimmt uns alles aus der Hand, was wir aus eigener Kraft, aus schlechtem Gewissen und aus Druck heraus für Nichtchristen bereithalten. Weder die Wahrheit des Gesetzes, noch die Angst um unsere Gemeinden, noch das schlechte Gewissen, nichts dergleichen, hat uns zu leiden, wenn wir nicht Christen ansprechen. Aber was ist da mit dem Gesetz? Es ist und bleibt wahr. 3 Punkte sind mir dazu wichtig. Zuerst mal, das Gesetz bleibt für uns im Hinterkopf. Nicht im Hintergrund, aber im Hinterkopf. Wir haben es doch alle erst im Nachhinein kennengelernt, oder? Oder wer wusste, als er noch nicht Christ war, was es mit dem Gesetz und dem Evangelium und mit Verlorenheit und Sünde und Hölle auf sich hat? Wer wusste das vor seiner Bekehrung? So, also, warum plustern wir uns auf? Warum plustern wir uns auf und machen dicke Ärm, wenn wir Nichtchristen begegnen und machen sie innerlich an? Hat Jesus nicht getan. Wir haben es doch alle erst im Nachhinein erkannt und verstanden, wenn wir es denn überhaupt verstanden haben. So schwer wie das ist. Die beiden haben es uns doch vorgelesen. Wie viel hast du davon verstanden? Das Römer 7, das musst du essen, das musst du Stück für Stück kauen. Und wer hätte es ganz verstanden, wenn er beim Abendmahl steht, was da geschehen ist? Wir haben es im Nachhinein erkannt, als wir schon Christen waren. Es ist ein Geschenk, dass wir heute glauben können. Es ist ein Geschenk, dass du hier sitzt und nicht im Freibad bist, weil dich der Geist Gottes zieht, weil er dir etwas sagen möchte, in dein Leben hineinsprechen möchte. Es ist nur Geschenk. Es ist sein Ziehen. Es ist sein Schenken. Diese Gelassenheit und diese Freiheit, liebe Geschwister, die sollen jetzt bitte auch die erfahren, die noch in ihrer Welt ohne Gott leben. Noch einmal diese Gelassenheit und Freiheit, die da in uns ist, weil wir es geschenkt bekommen haben, weil wir aus der Gnade leben, weil wir es ihm zutrauen, das sollen auch die erfahren, die noch in ihrer Welt ohne Gott leben. Schüttel nicht den Kopf. Sei nicht bitter über sie. Was hat Jesus nochmal getan? Als Christen das Gesetz zu kennen, das hilft uns gleichzeitig, das Leben und das Erleben unseres Gegenübers einzuordnen. Ich bin im Gespräch mit ihnen und ich kann ihr Leben und Erleben einordnen. Wer noch in der Welt der Anerkennung durch Leistung oder der abgrundtiefen Angst ohne Halt und der Zweifel und der Fragen und der Selbsterlösung lebt, der soll unser ganzes Verständnis erfahren. Mann, da kommst du doch her und ich auch. Der soll erfahren, wie wir als Christen mit diesen Fragen umgehen. Und was wir in Jesus Christus haben. Er soll unsere Begeisterung erleben. Denn nur Begeisterung lädt ein. Und nicht Rechthaberei. Und nicht ziehen und zerren und drohen. Wie begeistert bist du von Jesus? Und lass das andere spüren, lass das andere erleben. Erzähl, wie du mit den Fragen des Lebens umgehst. Wie du damit umgehst, wenn du in heute Nachrichten nur Negatives erlebst und den Eindruck hast, bald wird alles zusammengebunden und gut ist. Wenn überall Katastrophen sind und nur Probleme und Sorgen und Nöte, wie gehst du denn damit um? Wie gehst du denn mit Leid um? Wie gehst du denn mit Versagen und Zerbruch in deinem Leben um? Und dann lass uns begeistert erzählen, was wir beide in Jesus haben. Dass wir beten dürfen, dass wir vertrauen können, dass wir immer mehr umgestaltet werden in sein Bild, wenn wir das wollen, dass wir das Negative, das Böse, das Bittere aus unserem Leben hinausweisen dürfen, weil wir die Auferstehungskraft kennen. Lass uns das teilen miteinander und mit ihnen. Gleichzeitig halten wir etwas von der Dringlichkeit fest. Alle Menschen brauchen Christus, das glaube ich auch. Und ich werde mich als Verkündiger nicht darüber stellen, wenn Gott uns ausrichten lässt, dass Menschen ohne ihn verloren gehen. Sie werden das Licht nicht finden, das Gott für sie bereit hat. Hier nicht und nach dem Tod nicht. Und das ist schlimm. Und das bringt mich doch auf den Weg. Die Barmherzigkeit, die Liebe, die Trauer, dass jemand diesen großen Gott nicht erleben könnte, den der mir geschenkt wurde. Darum geht's doch, oder? Ist es nicht schrecklich, wenn sie das Leben nicht finden, das Gott für sie bereithält? Wenn sie bis zum Tod meinen, das biologische und das ökonomische und das Arbeitsleben und das Hobbyleben sei alles in dieser Welt? Deswegen möchte ich jederzeit bereit sein, auf die Gebote und auf die Werte Gottes hinzuweisen. Einfach, weil sie das Leben in einer Fülle im Blick haben, die ohne Jesus verborgen bleibt. In Jesus ist eine Fülle an Kraft, an Vollmacht, an Gnade, an Liebe, von der ich täglich lebe. Und wenn es dir auch so geht, dann lass uns miteinander das teilen. Zuletzt. Soweit ich sehe, sind alle Mahnungen und Warnungen der Bibel an uns Gläubige gerichtet. An die, die es wissen und wissen könnten. Der Hinweis auf den breiten und den schmalen Weg. Die Gleichnisse über den verantwortungsvollen Umgang mit unseren Gaben. Die Sache mit den 10 Jungfrauen. Die Mahnungen, als erlöste Menschen die Vollmacht zu nutzen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das umzusetzen, dass Jesus in uns lebt und unser Leben prägt. Galater 2,20. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das umzusetzen. Dafür habe ich Vollmacht. Lies gerne Römer 6. Das ist genial, das ist mir nochmal neu aufgegangen im Zusammenhang mit dem Galaterbrief. Wir haben Vollmacht, das Böse in uns wegzuweisen, um uns wegzudrehen davon und zu sagen, nein, ich möchte mit Jesus gehen. Und diese Mahnungen sind uns gesagt. Knall die nicht anderen vor den Latz, die dir selbst gelten. Und du dir selbst noch deine Baustellen hast. Ach, liebe Geschwister, ein interessantes Thema. Gesetz und Evangelium, wem es gilt. Ein schweres Thema und gleichzeitig sehr zentral. Ich hoffe, ihr habt das so auch nachvollziehen können, dass wir es immer besser verstehen und auf andere und uns so anwenden, wie es dem Geist von Jesus entspricht. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Fühle und spüre die Fülle, die du in Christus hast. Und lass das allein die Menschen erfahren, die das doch nicht kennen. Nur darum geht's. Amen. Ich bete noch mit uns und schließe dann das Vaterunser an. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, danke, dass du uns immer wieder neu ansprichst und danke für das Wunder, dass du uns einfach erlöst hast. Denn alles, was wir heute hier haben, in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen, in unserem Wissen, von dir, von Gemeinde, von Kirche, von all den Umständen von Rettung und Erlösung, von Verlorensein und Verlorengehen, alles das haben wir von dir. Das wussten wir vorher auch nicht. Wir haben nur deinen Ruf vernommen. Du bist erlöst. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Punkt. Danke, dass wir nicht nur damals davon lebten, als wir uns entschieden haben, sondern jeden Morgen und jede Situation des Lebens neu. Wir leben aus deiner Gnade und danke, dass wir es dürfen, dass deine Gnade ohne Ende ist. Danke, lieber Vater, und lass uns die Fülle, die wir in dir haben, das Glück, den inneren Frieden, die Vollmacht, die Hoffnung, lass uns das immer mehr erkennen, immer besser verstehen und schenk uns eine Liebe zu den Menschen um uns her. Nichts als Liebe soll in unseren Herzen sein. Für all die anderen, die dich noch nicht kennen. Denn anders hast du es auch nicht gemacht. Auch wenn du sie konfrontiert hast manchmal. Aber du warst der, der sie eingeladen hat und der sie beschenkt hat. Danke für dich in unserem Leben und danke, dass du für uns das größte Geschenk bist, das uns je gemacht worden ist. Hilf uns, es festzuhalten und daran immer mehr zu wachsen und zu reifen. Danke, dass wir mit dir alles besprechen können, dass wir vor dir sind, im Reden und im Schweigen. Und nun lasst uns beten, wie Jesus es seine Jünger und uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.